Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Günther-Güldenpennig. Ich bin Fotografin und begleite Frauen nach einer Krebserkrankung dabei, wieder einen neuen Blick auf ihren Körper zu finden. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge ist die liebe Miriam zu Gast. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Hallo, liebe Franziska.
Liebe Miriam, wir haben uns zum Schön und Stark Foto-Event kennengelernt. Das ist noch gar nicht so lange her.
Richtig, ja.
Und wir hatten schon ein bisschen gesprochen an dem Tag. Du bist an Brustkrebs erkrankt. Du bist Mama von 2 Kindern. Du bist 37 Jahre alt. Erzähl doch gern mal, wie deine Geschichte begonnen hat, also deine Krankheitsgeschichte. Ich finde, am Anfang ist es ja oft so, dass man noch gar nicht denkt, dass man krank ist, oder?
Das habe ich auch lange nicht so ausgesprochen tatsächlich. Ich habe gesagt, ich habe eine Diagnose, aber ich bin nicht krank.
Viele erzählen mir, dass dieses Gefühl, krank zu sein, erst mit der Akuttherapie kommt, wenn man ja mittendrin steckt in Chemotherapie und so weiter.
Ja, und ich empfinde Krankheit oder habe für mich das so definiert, wenn man Schnupfen hat, was greifbar ist, wenn ein Kopfschmerzen belästigen oder sowas, ja, das ist für mich eben akut krank. So, das spüre ich und das ist jetzt. Und das ist beim Krebs ja erstmal nicht so, genau. Und auch während der Therapie nicht dauerhaft. Und deshalb wollte ich mich eben nicht als krank dauerhaft gefühlt ausdrücken, genau, sondern mit, ich habe da eine Diagnose und damit gehe ich jetzt um.
Das heißt, Krankheit hat für dich was mit Schmerzen zu tun?
Nicht mit Schmerzen, aber mit diesem Bewusstsein, zu Hause zu sein, Wärmflasche, Tee, Medikamente. So ist so meine Assoziation.
Miriam, wann hat es denn begonnen, dass du Veränderungen wahrgenommen hast? Also irgendwann musst du ja den Arzt aufgesucht haben und das macht man ja oft nicht ohne Grund. Also du warst ja, wenn du jetzt 37 Jahre bist, das ist schon 3 Jahre her, also da warst du ja gerade mal Mitte 30.
Ja, 2024 hatte ich die Diagnose. Es war so, dass ich tatsächlich auf Mutter-Kind-Kur war mit meinen beiden Töchtern November 2023. Dort durfte ich ganz viel Sport machen, habe meine Arme abends angehoben vorm Spiegel. Ich kam aus der Dusche, denke ich, und habe gesehen, das sah aus vorne an den Rippen, entlang der Brust nach unten eben, wie so ein Striemen, aber der hat sich abgehoben von der Brust. Und das, ja, oder wie wenn man sich bewegt bei einem Muskel, dass da eben was arbeitet. Auf jeden Fall ist mir das aufgefallen. Ich bin nach dem Kuraufenthalt zu meiner Frauenärztin, habe gemeint, ich mag gern eben Vorsorge haben. Die hat sich das auch angeguckt und hat aber gemeint, klar, das kommt vom Sport, das ist jetzt einfach eine Verhärtung. Und mich hat es aber damals eben schon so aufmerksam werden lassen. Dann war ich an Pfingsten 2024 mit meinen Töchtern eine Woche auf dem Bauernhof. Wir hatten eine schöne Zeit. Es war sehr, sehr dicht einfach an Aufmerksamkeit, Urlaub mit kleinen Kindern, was man alles so organisiert. Da hatte ich wenig Zeit. Ich war auch sicher nicht täglich duschen im Urlaub und bin aber dann zurückgekommen ohne Kinder. Duschen. Bin zurückgekommen, saß dann abends auf meiner Toilette, wollte eigentlich ins Bett, habe meine Brust abgefühlt, weil da war am Ende der linken Seite vom BH-Träger. Hat es immer so reingestochen, das war sehr, sehr unangenehm, dieser Bügel. Ich mag ohnehin keine Bügel-BHs, jetzt noch weniger, ziehe ich gar nicht mehr an, aber damals hatte ich noch einen an und der hat in der linken Seite eben so gedrückt. Und da habe ich hingefasst und dann war ganz deutlich zu spüren, dass da was ist, eine Verhärtung, unangenehm.
Aber das ist ja dann eigentlich gar nicht mehr die Stelle, die vorher irgendwie auffällig war, oder?
Es war die linke Brust an sich, das ist mir aufgefallen. Das eine war unter der Brust, das andere der Knoten dann tastbar an der linken Seite. Das stimmt. Lokal war es unterschiedlich. Ist aber auch so, dass im Laufe der Diagnose dann rauskam, dass auch der inflammatorische Brustkrebs mit dazugehört. Das heißt ja natürlich auch hautbetreffend. Mhm. Wie auch immer, das sich damals schon gezeigt hat.
Ja, ich finde das total spannend, weil viele Frauen mit Brustkrebs erzählen unterschiedliche Geschichten. Also man denkt ja erstmal so, wenn man nicht drinsteckt, ah, alles klar, du ertastest einen Knoten und dann gehst du zum Arzt und der Arzt stellt dann die Diagnose im Zweifel. Aber Brustkrebs kann ja auf so viel verschiedener Arten irgendwie sich bemerkbar machen, wie du jetzt gesagt hast, mit dem vielen Sport und so weiter. Ne? Andere sagen, die Brustwarze zieht sich irgendwie ein oder die bekommen so eine Art Orangenhaut an der Brust oder sie ertasten tatsächlich einen Knoten. Also ich finde das ja sehr erschreckend.
Es zeigt sich bei jeder Frau anders, das denke ich auch. Mhm. Und das hatte ja jetzt nichts mit dem Sport zu tun, natürlich. Mhm. Aber einfach diese Aufmerksamkeit seinem Körper zu schenken, eine Veränderung zu merken, hinzufühlen vor allem. Mhm. Ja,
so ein Körperbewusstsein, das entwickelt sich, wenn man viel Sport macht. Ne? Das glaube ich auch.
Das schon, bestimmt.
Nachdem du dann diese Stelle ertastet hast, bist du wieder zu deiner Ärztin gegangen?
Richtig, direkt am nächsten Morgen. Es war ein Notfalltermin. Von der Schule hatte ich mich befreien lassen, bin dann geschwind zu meiner Frauenärztin. Und genau, die hat dann gemeint, alles gut, es ist eine Zyste. Das habe ich jetzt in einem Podcast auch schon häufiger gehört mit diesen Zysten. Und letztendlich wurde eine Falschdiagnose gestellt. Es war definitiv seit Anfang an keine Zyste. Und das hätte man erkennen müssen, schon allein bei der Größe, die der Knoten schon hatte. Und dann sind es ja klare Kriterien bei Zysten. Das müsste man erkennen.
Aber war dir denn in dem Moment klar, dass deine Frauenärztin sich da irrt?
Zu dem Zeitpunkt nicht. Ich möchte sagen, dass mein Körpergefühl sofort Alarm geschlagen hat, obwohl ich mich nie mit Brustkrebs, nicht mich betreffend mit Brustkrebs befasst habe.
Wie ging das dann weiter? Also wenn deine Ärztin erstmal sagt, das ist eine Zyste, dann bedeutet das ja, das muss jetzt nicht weiter untersucht werden, oder?
Doch, ich hatte einen Folgetermin und durfte noch einmal zu ihr. Ich glaube, das waren 6 Wochen später oder 8.
Okay.
Es war so, dass die Selbstdiagnose, hatte ich ja nicht, aber den Befund, dass ich was ertastet habe, das war im Juni. Und ich hatte einen Folgetermin im August, genau.
Und wie hast du das ausgehalten in der Zeit? Ich meine, es sind 2 Monate. Wenn du schon so ein sicheres Bauchgefühl hattest, war das für dich nicht total schwer?
Ich habe es weggedrängt tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Und mir ist es immer wieder hochgekommen, dass ich dachte, ich habe ein wirklich schlechtes Bauchgefühl, da ist was. Und habe aber auch in der Praxis niemanden erreicht. Es war dann Sommerpause. Nach meinem Folgetermin war das dann so, dass tatsächlich die Praxis eine neue Inhaberin oder Inhaber bekommen hat. Dann war da ständig geschlossen wegen Umbauarbeiten. Also ich habe mich auch so ein bisschen abwimmeln lassen. Jetzt nicht bewusst von einer Person, aber von der Situation auf jeden Fall. Und das ist nebenan die Praxis. Ich bin da in fußläufig ein paar Minuten. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt einen Termin brauche, laufe ich immer direkt hin und mache den vor Ort aus.
Hast du denn in der Zeit gemerkt, dass sich das irgendwie verändert hat, die Stelle?
Ja. Ich habe es betastet, ich war da, ich habe das bemerkt. Ich war eben bei diesem Folgetermin und dann hieß es, ja, da ist noch eine Zyste an einer anderen Stelle. Aber das ist eben eine Zyste.
Und da war sie ganz sicher?
War schon, ja. Und es war einfach schon fortgeschritten. Innerhalb dieser Zeit kam ja noch was hinzu.
Boah, krass.
Ja, es ging einfach sehr, sehr schnell und ist fix gewachsen, auf jeden Fall. Und dann war der Sommer vorbei. Die gute Jahreszeit, wo ich auch sehr, sehr viel am Machen war in dem Sommer. Ich bin dankbar, dass ich das alles noch erledigt hatte. So hatte ich dann das Gefühl, als die Diagnose kam, dass jetzt auch wirklich Zeit dafür ist, ihr Diagnose nachzugehen. Sonst hätte ich immer im Hinterkopf gehabt, was ich im Sommer noch erledigen wollte. Dann hatte meine Tochter Geburtstag im Oktober. Meine Schwester kam zu Besuch, eben auch zum Geburtstag meiner Tochter. Und ich habe meine Brust abgetastet nochmal, konnte in der Nacht nicht schlafen, war super aufgeregt. habe ihr davon erzählt. Sie hat gemeint, okay, und am Montag gehst du nochmal zum Frauenarzt und sprichst es an. Meine Brust war komplett verhärtet. Ich konnte die gar nicht mehr anheben. Ich hatte immer große Brüste und konnte die tatsächlich einfach nicht bewegen. Die war steinhart, die komplette Brust. Da war inzwischen, wusste ich dann später, alles bereits befallen. Einfach quadrantenübergreifend. 7 Herde, also die untere Seite eben komplett dicht verhärtet. Eine Hauteinziehung an diesem ursprünglichen Knoten habe ich dann auch bemerkt. Die Brustwarze war betroffen, allumfassend.
Was mich ein bisschen wundert, ist, du hast ja gesagt, du warst im Juni da und du warst im August da. Und im August waren es schon 2 Zysten. Aber das war für deine Gynäkologin jetzt nicht irgendwie ein Grund, ins Handeln zu kommen. Die wollte weiter abwarten, oder warum?
Ja, also Zysten kommen und gehen, hieß es. Und da muss man gar nichts weiter machen. Das kann in meinem Alter nach Stillen auch sein. Und das wird vielleicht sogar mehr.
Ach, um Gottes Willen. Okay, und dann bist du im Oktober wieder hin und hast gesagt, hier, so hat sich das jetzt entwickelt. Hat sie dann weitere Untersuchungen veranlasst?
Ja, dann ging es sehr schnell. Ich bin in die Praxis rein, wollte eben wieder einen Folgetermin. Meine gut gelaunte, nette Frauenärztin hat mich empfangen. Mensch, sie schon wieder und da ist doch überhaupt nichts. Wir müssen da doch nicht schon wieder kontrollieren. Und ich so, da war ich dann sehr vehement und habe gemeint, doch, also es ist was, ich muss da nochmal hinschauen lassen, da ist jetzt eine Hauteinziehung. Und dann war der Gesichtsausdruck ein anderer, tatsächlich Betroffenheit war zu sehen und sehr schnell die Überweisung zu einem Brustspezialisten, eine Praxis weiter praktisch. Mhm. Das ging dann fix, da stand dann auch schon die Diagnose drauf, wobei ich dann dachte, das muss jetzt halt abgeglichen, abgesichert werden, die Diagnose. Und habe das jetzt noch nicht so ganz für bare Münze genommen, dass da schon Mammakarzinom drauf stand.
Boah. Aber wie hat die Frauenärztin reagiert? Also ich meine, im Grunde hat sie eine Fehldiagnose gestellt. Hat sie sich entschuldigt oder hat sie irgendwie, weiß ich nicht, was, vielleicht ist es, also ich finde, irgendwie ist es ja da schon nötig zu sagen, oh, das tut mir total leid, da habe ich mich scheinbar geirrt.
Ganz sicher. Und das war wichtig für mich auch und das kam auch tatsächlich.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, bin ich dankbar für, habe ich Respekt vor, denn das ist ja ein Schuldeingeständnis. Das machen Ärztinnen und Ärzte leider häufiger, denke ich nicht. Ich habe von ihr einen Anruf bekommen, wir haben uns drüber unterhalten und sie hat sich entschuldigt. Und das ist einfach ein Fehler, der es passiert und das war nicht gut. Und trotzdem kann ich da oder wollte ich diese Wut jetzt nicht aufarbeiten müssen oder auch noch begleiten. Für mich, ich habe das so stehen lassen, es ist ein Fehler passiert tatsächlich. Sie hat sich entschuldigt. Ich hoffe, der Fehler wird nie wieder passieren in dieser Praxis. Ich bin auch noch eine Weile bei ihr geblieben. Aber so war das dann für den Moment. Okay, sie hat mich durch meine Schwangerschaften begleitet. Das war ganz arg wundervoll in dieser Praxis. Und ich habe meine Kinder dort auch mit dabei gehabt in den Räumlichkeiten. So.
Also sie kannte dich schon einige Jahre.
Genau, und es war eben, da hat sie die Situation unterschätzt. Das war falsch, ganz sicher.
Ja, aber ich finde nämlich auch in dem Moment, wo du sagst, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht, kann man es vielleicht auch besser loslassen, ne?
Ja, dann darf das Frieden friedlich werden.
Ja. Wie ging das weiter? Du wurdest dann überwiesen in die Praxis nebenan. Was waren die nächsten Schritte?
Dieser Diagnosemarathon ging dann tatsächlich los. Ich musste in diese Praxis in der Nähe, genau. Dann wurde erst nochmal ein Ultraschall gemacht. Der Ultraschall war schon mal ganz anders wie bei meiner Ärztin. Also ich habe viele Ultraschalle jetzt schon erlebt und die sind alle mehr oder weniger genau, finde ich. Einfach von der Art und Weise mit dem Ultraschallgerät, wie man das macht, wie man das führt, wohin das auch reicht, bis unter die Achseln oder nur nebenan. Das kam auch dazu, mein Achselknoten ist natürlich auch verhärtet. Also der Wächterknoten war auch total verhärtet, habe ich auch noch dazu gesagt, zur Diagnosestellung. Und der war bereits betroffen, metastasiert, weil natürlich ein halbes Jahr hinter mir lag bereits mit dem Ertasten und dann der Diagnose. Darauf hatte ich auch noch hingewiesen, genau, auf den Wächterlymphknoten. Dann kam die Stanzbiopsie und ich weiß, warum man das so nennt. Es war sehr, sehr unangenehm. Ich denke, die genau Stelle wird betäubt, aber man fühlt es trotzdem. Ich hatte die Augen geschlossen. Ich hatte versucht, an was Schönes zu denken, keine Kopfhörer leider im Ohr und habe das einfach auch gehört, wie das reinstanzt. Und es fühlt sich, meine ich, zu vergleichen mit einem Bolzenschuss bei einem Tier an. Also es ist ganz schlimm. Mhm. Und unangenehm. Und dann hatte ich die Augen wieder geöffnet und die Praxis, Helferin, die spricht, wie sagt man dann, medizinische Fachangestellte, mhm. hat dann gemeint, ich kann eben die Augen wieder öffnen, der Zauber hat ein Ende. Mhm. Fand ich in der Situation auch nicht angepasst, mhm. Von einem Zauber oder einem Wunder zu sprechen. Mhm. Ja.
Aber hattest, also du hast ja vorhin erzählt, du hattest mehrere Herde in der Brust. Musste das nur eine Stanzbiopsie sein oder musste das sogar mehrmals gemacht werden?
Ich habe noch ein Foto von der Zeit. Ich glaube, ich hatte 3 oder 4 Stanzen. Also Lymphknoten und dann bestimmt der Hauptknoten, den ich ertastet hatte und noch 2 unterhalb der Brust, weil es eben verschiedene Herde waren, übergreifend. Das musste erstmal gesichtet und benannt werden können. Ich wurde leider nicht markiert. Das hatte ich jetzt öfter auch bei dir in den Podcast gehört, dass Frauen eigentlich bei der Stanze markiert werden, um das wiederzufinden. Meine Brust war klar, kommt komplett weg und der Lymphknoten wurde aber nicht markiert in der Achsel und ich glaube, der wurde auch nicht spezifisch gefunden bei der OP. Das weiß ich jetzt nicht zu 100%, aber es hieß, dass eben der Krebsbefall komplett durch die Chemotherapie weg ist, aber eben dieser Lymphknoten noch, man wäre sich nicht sicher, ob der eigentlich raus ist.
Hä, wie kann man sich da nicht sicher sein?
Ja, weil der nicht markiert wurde, ne? Also ob das jetzt eben der Wächter, ja, wahrscheinlich schon, aber ich keine Ahnung, was da genau dann natürlich in der OP stattfindet, aber da wurde was nicht gefunden.
Das heißt, du musstest eine Chemotherapie machen, weil die nicht mehr genau wussten, welchen Lymphknoten sie rausgenommen haben?
Nee, gar nicht, nein. Ich hatte den vielleicht auch andersrum klassischen Weg. Ich hatte erst Chemotherapie, dann OP und dann Bestrahlung.
Mhm. Aber warte mal, lass uns mal noch kurz bei der Stanzbiopsie bleiben. Wann hast du denn erfahren, was das Ergebnis dieser Untersuchung war?
Also ich war im Anschluss noch im Nordklinik, im Theresienkrankenhaus hier in Nürnberg. Da hatte ich noch mal eine Untersuchung. Das war alles diagnosesichernd.
Also du hast dir eine Zweitmeinung eingeholt?
Nee, auch, ja. Aber tatsächlich, es war alles sehr, sehr, die wollten sich zu 100%ig sicher sein. Ja. Ich habe nach der Stanzbiopsie erstmal keine Auskunft bekommen. Was dabei jetzt rauskam, glaube ich, ich musste erst diese ganzen, ich war noch zum CT im Krankenhaus, zur Mammographie nochmal, zum, dann gibt es noch was, CT, MRT, Mammographie. Ja, das habe ich alles gehabt, zur Skelettsintigraphie. Mhm. Weil es dann schon metastasiert war. Also so, so viele Termine im Voraus in der Organisation war für mich, wie wenn man eine Beerdigung planen muss. Eine Herangehensweise, um erstmal nach dieser Diagnose ins Schaffen zu kommen, ins Machen, was man tun und erledigen muss.
Ja. Okay, aber irgendwann hast du ja die Info bekommen, alles klar, es ist Brustkrebs und du hattest auch gesagt, du hattest verschiedene Arten in deiner Brust, also hast vorhin was von inflammatorischem Brustkrebs erzählt?
Die Diagnose ganz deutlich hieß HER2-positiv, ein schnell wachsender Tumor, sehr aggressiv. Inflammatorisch kam erst später raus, weil sich die Brust nochmal verändert hat. Mhm. Sichtbar nach meiner ersten Chemotherapie, da habe ich es dann bemerkt, dass eben so ein rotes Mal über die Brustwarze bis nach oben geht. Das war dann ein Zeichen nochmal fürs Inflammatorische. Habe ich nochmal eine Stanzbiopsie bekommen, wurde was abgetragen von der Haut und dann war das noch zusätzlich benannt. Davor war die Diagnose eben inflammatorisch noch nicht, aber tatsächlich dieser HER2-positiv metastasiert.
Was heißt metastasiert in dem Fall? Metastasiert in die Lymphbahn oder wohin metastasiert?
Was ganz klar war, war der Lymphknoten linke Achsel. Dann kam in den verschiedenen MRT, CT und Sintigraphie raus, dass ich metastasiert bin. Zunächst mit dem Verdacht in den Lungen, dass da was wäre. Es ist bisher noch nicht gesichert. Es kann sein, muss aber nicht. Es verändert sich nicht wirklich. Das spricht dagegen, weil sonst hätte ja die Chemotherapie nicht angeschlagen. Hat sie aber nachweislich. Und das ist noch nicht gesichert. Ich denke, da kommt nichts mehr. Vielleicht sind das Narben von Entzündungen, die man nicht genau identifizieren kann. Ich habe auf jeden Fall die gesicherte Diagnose metastasierter Brustkrebs. Links, Axilla, also die Achseln betreffend, Lymphknoten. Mhm. Dann wurde es noch nicht bestätigt gesichert, aber gemutmaßt, dass ich was in den Lungen hätte. Die Lunge kann man nicht stanzen. So. Später war ich ja im Krankenhaus zur Kontrolle von meiner Brust nach der OP. Da hatten wir nochmal ein Skelett-Sinti gemacht und da kam raus, dass ich knöcherne Metastasen in meiner Hüfte und im Brustwirbel habe.
Oh nein, Knochenmetastasen.
Ja.
Du hast eben schon erzählt, dass du zuerst mit der Chemotherapie gestartet bist und dass die ja auch schon angeschlagen hat. Das hast du ja auch gesagt, ne? Also, dass man ja wahrscheinlich gesehen hat, dass die Tumore kleiner werden. Wie lange ging die Chemotherapie? Und also wir sind von Zeitstrahl her Oktober 24 hast du die Diagnose bekommen.
Richtig.
Und dann ganz viele Untersuchungen gemacht. Wann ging die Chemotherapie los und wann hattest du die Operation?
Chemotherapie ging am 22. November los, 2024. Es war die erste. Normalerweise ist es so, dass man ja wir sprechen so oft von dem Aperol Spritz Cocktail, die ersten Male eben bekommt. Oder die Reihenfolge ist immer verschieden, wann und wie. Tatsächlich, das waren meine ersten vier. Und normalerweise ist es so, dass man alle 3 Wochen die Chemotherapie gibt. Sie haben gesagt, bei mir ist es so schlimm und viel und ich muss da jetzt ganz schnell reagieren. Ich bin außerdem ja noch so jung, ich halte schon aus. Wir machen es auf 2 Wochen. Dann hatte ich die ersten 4 heftigsten Chemotherapien gleich am Anfang und eben im 2 Wochen Abstand. Man sagt, der 10. Tag wäre immer der schlimmste nach der Chemotherapie. Dann kam eben eine kurze Pause, normalerweise von 12 Tagen bei anderen Betroffenen, weil sie dann diese Pause bis zur 3. Woche haben. Bei mir war es dann meistens tatsächlich der 10. Tag, wo es nochmal heftig runterging. Und am 14. habe ich ja schon die nächste Chemo bekommen.
Ja. Und wie lange ging das Ganze? Ein halbes Jahr?
Die ersten 4 im 2-Wochen-Rhythmus und dann hatte ich nochmal 12 Einheiten wöchentlich.
Oh.
Das sind die mit diesen Kühlakkus, damit die Polyneuropathien vermieden werden und so weiter.
Also 4,5 Monate insgesamt.
Genau. Ja, bis April. Genau, fast 5. 4,5, ja.
Dann hattest du aber hoffentlich ein bisschen Zeit, dich zu erholen, bevor du operiert wurdest, oder?
Ich hatte gedacht, da wäre mehr Zeit, ja. Ich war sehr, sehr, sehr damit beschäftigt, die Entscheidung dann die OP betreffend für mich zu treffen. Deshalb, ja, es war eine Pause körperlich, aber geistig auf gar keinen Fall, weil ich mich dann in das nächste Thema stürzen musste und herausfinden wollte natürlich für mich, welche Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die kann man nicht treffen, auch nicht als erwachsene Frau, wie man sich die Brust abnehmen lassen möchte. Also es ist eine völlige Überforderung. Und ich hatte halt auch zu diesem Zeitpunkt noch nie andere Frauen gesehen mit ohne Brust oder abgenommener Brust und so weiter. Es war kein Bild für mich in der Öffentlichkeit für das, was du stehst und was du jetzt eben mit deinem wundervollen Fotoprojekt machst. Ich hatte Berlin Besuch bei meinem Bruder und habe dort das Busenkollektiv besucht. Mhm. Die hatten ein entsprechendes Booklet über Frauen mit ohne Brust. Das durfte ich anschauen, sichten und habe auch Frauen vor Ort kennengelernt, die blank gezogen haben, sich gezeigt haben in einem wunderschönen Umfeld. Und davon durfte ich zehren und ein Bild bekommen.
Das heißt, im Krankenhaus war es aber, also die Ärzte haben mit dir darüber gesprochen, und es war aber auch eine Option, sich die Brust komplett abnehmen und nicht wieder aufbauen zu lassen.
Es war eine Option und mein behandelnder Arzt hier vor Ort hätte mir sehr dazu geraten.
Oh, wow. Also das höre ich tatsächlich selten. Die meisten Frauen erzählen mir, dass das so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen wird, diese Option, sondern dass da oft im Vordergrund steht Aufbau, Wiederaufbau mit Silikon oder Wiederaufbau mit Eigengewebe. Wofür hast du dich letztendlich entschieden und warum?
Ich habe den Arzt, die Ärztin gewechselt. Ich bin jetzt eben bei einer Ärztin, der Arzt, der mir das geraten hat, er hat es alles sehr, sehr gut begleitet. Es war okay. Ich meine, für mich war es dann trotzdem wichtig, in dem Umgang mit der Brust mit einer Ärztin in Kontakt zu sein. Eine Frau, die auch Brüste hat. das ist für mich auf jeden Fall eine Option gewesen, beide Brüste abzunehmen, beziehungsweise die betroffene Brust und die so zu lassen dann, flach zu bleiben. Meine Brüste haben das Wunderschönste erbracht und erfüllen dürfen, weil ich meine Töchter beide habe stillen können. Mhm. Das habe ich erlebt und das ist eine Ressource, die mir bleibt. Und dann hatte ich aber mit meinen Töchtern auch darüber gesprochen, wie sie sich das vorstellen, was ihnen eigentlich gefällt, ob ich die Möglichkeit habe, eben wie sie auszusehen, momentan noch als Mädchen, wenn die Brust flach ist. Ich habe dieses Booklet angeschaut, war in Berlin, habe die Frauen kennengelernt. Das war alles in meinem Kopf zu dieser Zeit, zu jeder Zeit, zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe mich für die Abnahme der Brust mit der Option des Wiederaufbaus entschieden, weil ich nicht wusste, wie viel wegkommt, ob Haut überhaupt übrig bleiben darf wegen dem inflammatorischen Brustkrebs. Der Nippel musste weg. Das war überhaupt nicht klar, wenn ich wach werde, wie ich wach werde und was dann eigentlich ist. Mhm. Ich hatte gar keine Aussicht.
Wenn du dich in diesen Gesprächen wiedererkennst und merkst, dass sich dein Blick auf deinen Körper verändert hat, dann gibt es bei mir einen Raum dafür. Zurück zu dir ist ein kostenloser Zoom-Abend für Frauen nach einer Krebserkrankung. Ein geschützter Raum, in dem genau das Platz haben darf. Deine Gedanken, deine Gefühle, dein Körper. Wenn du dabei sein möchtest, findest du alle Infos über den Link in den Shownotes.
Genau, aber dafür hatte ich mich dann entscheiden können. Ich wollte direkt beide Brüste operiert bekommen. Da bin ich aber immer noch im Streit mit der Krankenkasse. Das funktioniert gerade noch nicht, weil die linke stand natürlich gesundheitsmäßig im Vordergrund. Diese OP wurde erledigt und dann bin ich eben wach geworden und hatte einen Expander in meiner Brust. Ich wusste das vorher nicht. Genau, war einfach eine Überraschungs-OP.
Also um die Haut gleich schon so zu
dehnen.
Ja, genau, dass dann im Zweifel in ein Silikonkissen oder Eigengewebe dann da reingemacht werden kann.
Genau, ja.
Und wie war das, als du das gesehen hast? Wie hat sich das angefühlt?
Ich bin nach der OP wach geworden am nächsten Tag. Ich hatte das Gefühl, ich habe einen Panzer vor meiner Brust. So hart und angespannt war das einfach alles. Und ich hatte noch nicht unter den Verband gucken können. Also für mich war es, ich habe das nicht gespürt, erfüllen können, was operiert und wie es gemacht wurde.
Und als du es dir dann angeschaut hast?
War ich positiv überrascht auf jeden Fall.
Oh, schön.
Ja.
Und den Expander hast du jetzt immer noch und der wird immer mal mit Kochsalzlösung aufgefüllt, oder?
Ganz genau. Der ist noch drin. Bleibt noch drin. Am Anfang hieß es, ich werde operiert nach einem Jahr zur ersten OP, also es wäre Mai gewesen, da hatte ich die OP. Dann hieß es aber, ich werde ja bestrahlt, also erst nach der Bestrahlung ein Jahr, damit die Haut eben wieder regeneriert ist. Und das wäre August gewesen. Jetzt wird meine kleine Tochter aber im September eingeschult. Da möchte ich auf jeden Fall dabei sein und nicht im Krankenhaus abhängen oder mich nicht wohlfühlen und zu Hause sein. Das heißt, ich möchte, wenn es möglich sein sollte und die Zusage der zweiten OP endlich kommt, das gerne nach dem Geburtstag meiner großen Tochter machen und dann wirklich Herbstferien in Bayern abwarten oder so.
Ja. Du bist aus der Operation erwacht und du hattest den Expander unter der Haut. Eben gerade hast du gesagt, dass du noch bestrahlt wurdest. Soweit ich weiß, ist das gar nicht günstig, auf einen Expander zu bestrahlen, weil der ja so ein kleines Metallplättchen drin hat, oder?
Ja, mir wurde gesagt, es wäre besser, den Expander zu bestrahlen als das Silikon.
Als Implantat. Ja.
Auch da habe ich ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen schon von Frauen gehört, wie und wann. Also ich kenne keine zweite Frau, bei der dieselbe Geschichte.
Ja.
In der Reihenfolge, in der Auswahl der Produkte, wie auch immer, was man dann macht, in der Aufklärung und so weiter, dass es bei zwei Frauen gleich war, habe ich noch nicht mitbekommen. Gar nicht. Das ist,
ja.
Man sagt, das ist so der klassische Weg, den ich hatte, erst Chemo-OP-Bestrahlung, aber wie oft rücken die Plätze anders und dann kam erst die OP, dann die Chemo und danach die Bestrahlung, wie auch immer. Es kann sich doch immer wieder angleichen und verändern. Brust erhalten, Brust ab, beide Brüste weg, drum kämpfen müssen. Das ist bei jeder Frau anders. Und sehr, sehr willkürlich, finde ich, oft dieses System, weil es doch immer sachbearbeiterabhängig auch ist, solche Anträge zu bearbeiten, durchzukriegen. Wenn ich bei einem Mitarbeiter von der Krankenkasse einen Antrag stelle, kann der anders entscheiden wie der nächste Mitarbeiter, obwohl es da bestimmt Leitfäden gibt und offizielle Herangehensweisen. Aber es ist auch immer typabhängig. So wie beim Arzt, der mir rät, lass die Brust beide abmachen. Das wird zwar auch nicht übernommen, hat er damals gesagt, aber er wird mir dann Tausender für die zweite Brustabnahme berechnen. Mhm. Oder auch die Herangehensweise, nee, also eine gesunde Brust nehmen wir auf gar keinen Fall ab.
Aber in der anderen Brust, in der rechten, ist bisher noch nichts Auffälliges festgestellt worden, oder?
Ich war zuletzt in meinem Klinikum, wurde dort untersucht und es ist eine Zyste drin. Dann heißt es ja sofort, ja, Zysten, gar kein Problem. Und da bin ich schon aufgeschreckt und habe gemeint, das habe ich halt schon mal gehört. Nee, es wird nur eine Zyste sein und diese Ärztin ist eine andere, die da anders hinguckt und es bestimmt wahrnimmt, wenn es nicht so sein sollte. Da habe ich schon das Vertrauen. Letztendlich sind da schon die Alarmglocken bei mir angegangen. Okay, da ist eine Zyste. Ich möchte diese Brust weghaben, obwohl ich meine Brust liebe. Und trotzdem ist es für mich ein Risiko. Wenn ich da jetzt ansetze, klar, dann könnte man noch mehr operieren lassen, bedingt der Vorsorgeprävention. Letztendlich ist das aber die größtmögliche Wahrscheinlichkeit, durch das, dass ich schon mal Brustkrebs hatte, wie beim BRCA1 doch auch gleichzustellen wäre, denke ich, wenn ein Risiko besteht, diese Entscheidung treffen zu dürfen. Für sich, darf ich mir die Brust abnehmen lassen oder nicht, ist meine Entscheidung. Und die macht sich niemand leicht.
Ja. Es sollte auf jeden Fall deine Entscheidung sein, aber in dem Moment, wo du ja vielleicht finanziell nicht in der Lage bist, mal eben einen Tausender zu bezahlen, trifft ja wer anders für dich die Entscheidung, oder?
Richtig, und das wäre jetzt diese Option gewesen. Die andere Option ist jetzt ja momentan für mich, dass ich nicht nur 1.000, sondern viel mehr zahlen muss, um die OP zu bezahlen mit dem Wiederaufbau.
Ja, ja.
Also die linke Brust, die war betroffen, die ist klar, die wird bezahlt. Der Expander kommt raus, das Silikon kommt rein, selbe Narbe auf zu. Kleiner, weil kein Lymphknoten mehr befallen ist, dann müssen wir nicht mehr hin an die Seite. Aber die eine Seite wird bezahlt. Die andere Seite würde auch bezahlt werden, wenn, also zumindest ganz sicher, wenn ich eine Angleichung machen lasse. Also der kosmetische Aspekt steht im Vordergrund in dem Fall. Und das heißt, klar, die Brüste sind jetzt unterschiedlich. Die rechte Brust kann angeglichen werden. Das heißt, eine Brustverkleinerung wäre das in dem Fall. Das würde sicher bezahlt werden. Wenn ich aber sage, ich möchte auch da das Brustgewebe rausnehmen, den Nippel erhalten, ein Silikon rein, dann fühlt sich das ja auch rechts und links gleich an. Die eine Brust von mir, die ist 20 jetzt vom Stehvermögen, die andere Brust wird in ein paar Jahren 40, die hängt natürlich. Auch da ist es so, dass, wie gesagt, diese Angleichung würde bezahlt. Trotzdem verändert sich die rechte Brust auch mit den Jahren weiterhin, auch mit dem eigenen Gewebe natürlich. Es würde sich ja in 2 Jahren, weiß ich nicht, in 5, 10 Jahren nochmal eine Brustangleichung gemacht werden müssen, wenn man dieses kosmetische Bild erhalten möchte. Wenn ich aber sage, ich mache das jetzt präventiv für mich, um sicher zu sein, da könnte sich nicht wieder Krebs einnisten, heißt es eben, nö, das wird nicht bezahlt.
Obwohl es im Endeffekt wahrscheinlich für die Krankenkasse die weitaus günstigere Variante wäre.
Alles ist günstiger als eine weitere Chemotherapie.
Ja. Oh, gruselig. Du hast gesagt, du hattest im Mai die Operation, letztes Jahr im Mai. Und danach noch die Bestrahlung. Wann warst du mit der Akuttherapie durch?
Am 12.8.
Am 12.8.
24.
Wie ging dein Leben dann weiter? Was war anders? Hast du dich anders gefühlt? Hast du irgendwie das Leben anders wahrgenommen? Hast du deine Zeit anders genutzt? Warst du körperlich erschöpft? Wie war das?
Kann ich jetzt tatsächlich erst so richtig wahrnehmen. In diesem Sommer fühle ich mich sehr, sehr energiegeladen. Mir tut die Hitze gut. Ich fühle mich, als ob auf meinem Kopf so ein Solarpanel wäre und die Energie von der Sonne strömt direkt in meinen Körper momentan. So fühlt sich's an. Jetzt ein Jahr danach, nach der OP zumindest. Also ich habe jetzt viele Jahresrückblicke dieser Zeit, was von einem Jahr war, und wie es mir jetzt geht. Und da merke ich natürlich einen sehr großen Unterschied. Ich war von der Chemotherapie nicht dermaßen gebeutelt, dass ich keinen Sport mehr habe machen können. Mir war mein Alltag sehr, sehr wichtig. Daran habe ich festgehalten. Ich war wirklich weiterhin in meinem Sport, habe den durchziehen können, habe mich da wohlgefühlt, habe weiterhin in meinem Alltag alles zu Fuß mit dem Fahrrad getätigt. Da konnte ich weiterhin mitgestalten. Die Bestrahlung hat mich gebeutelt insofern, dass ich müder war, erschöpfter, definitiv. Und trotzdem konnte ich bestehen in meinem Alltag. Mhm. Und danach erst, ich hatte nach der Bestrahlung direkt am nächsten Tag wieder eine Mutter-Kind-Kur. Die durfte ich antreten. Die war diagnoseunabhängig schon ein Jahr vorher gestellt worden. Also 23 Mutter-Kind-Kur, 25 aus Gründen natürlich. Also sonst wird man eine Kur nur alle 4 Jahre bewilligt bekommen. Aber die hatte ich alle 2, genau. Mhm. Wer sich wundert. Genau, da durfte ich dann absolut direkt am nächsten Tag auf Kur fahren mit meinen Töchtern. Wir hatten 3 Wochen Auszeit.
Schön.
Mhm. Raus aus dem System, raus aus diesem Alltag der Chemotherapien täglich. 40 Stück hatte ich am
40 Bestrahlung? Nee.
Ja.
Oh, boah.
Und dann konnte ich auf Kur fahren.
Mhm.
Und die Zeit haben wir gebraucht. Danach kam erst dieses Loch, mit dem ich auch gerechnet hatte, nach der ganzen Behandlungsphase. Da war dann Herbst und alles ist irgendwie von mir nicht mal abgefallen. Ich musste mich direkt mit den nächsten Themen beschäftigen, was Bürokratie anging, was ich noch viel, viel schlimmer fand als die Akuttherapie von Krebs, weil man anders kämpfen muss.
Mhm.
Und das so irrsinnig ist. Bei der Chemo, bei der Bestrahlung, da weiß man, für was man kämpft und wofür sich das lohnt. Und dann kommt die Bürokratie. Ja, das sind dann andere Themen.
Mhm. Du hast eben schon angesprochen, dass du dann so ein Loch gefallen bist. Hast du psycho-onkologische Hilfe in Anspruch genommen?
Ja.
Ja, gut.
Mhm. Meine größte Stütze in dieser Zeit waren meine Freundinnen und ganz, ganz einen großen Posten hat mein Frauenchor, den ich seit 3 Jahren besuchen darf und bei dem ich mich sehr, sehr schnell geoutet habe mit meiner Diagnose, weil ich wusste, ich werde in dieser Zeit Unterstützung brauchen.
Mhm.
Und denen habe ich ein Gedicht, das ich geschrieben hatte über diese Zeit und die Akutdiagnose eben vorgetragen. Und dann hieß es, okay, du hast jetzt 60 Frauen hinter dir stehen. Wenn du Hilfe brauchst, dann bekommst du Hilfe.
Oh, wie schön.
Mhm. Ganz, ganz unglaublich wunderschön. Und diese Frauen waren vor allem da.
Mhm.
Auch in dem Loch, auch bei Hilfen, Bürokratie, bei Unterstützung eben, wo man Hilfe bekommt, auch Spenden. Meine Frauen vom Chor haben Crowdfunding für mich gemacht.
Oh.
Das war deine Ursprungsfrage. Ich habe den Faden verloren.
Das ist gar nicht schlimm. Ich finde das total schön, was du erzählst, wie sich so ein Netz um dich gebildet hat.
Ja.
Meine Frage war, ob du auch psychologische Hilfe in Anspruch genommen hast.
Ja, genau. Ja, ich hatte psychologische Hilfe und auch deshalb bin ich auf den Frauenchor gekommen. Natürlich auch intern von Frauen, die mich weitervermittelt haben und die wusste, ihre Kollegin hat einen Platz, da komme ich rein.
Oh, da sieht man mal wieder, wie wichtig sowas ist, ne?
Dieses Netzwerk, ja.
Ja, total. Und ich kriege schon voll die Gänsehaut, weil ich das so schön finde, wenn Frauen so zusammenarbeiten, weißt du, und sich gegenseitig unterstützen. Das ist so wertvoll. Und ich meine, ich mag auch Männer. Ich finde es auch schön, Unterstützung von Männern zu haben. Aber ich finde gerade, ja, aber gerade diese Energie unter Frauen, ich finde das so, so wertvoll.
Ja, es ist einzigartig, was ich erleben durfte, glaube ich. Also für mich war es eine absolut neue Erfahrung, mich da so fallen lassen zu dürfen, ja.
War das schwer für dich am Anfang, dich in Anführungszeichen da zu outen?
Ich wusste ganz genau, das ist eine Diagnose, die werde ich nicht verbergen können.
Ja.
Und deshalb war ich damit sofort sehr offen, sehr präsent. Ich habe das überall angesprochen, bei meinen Kindern im Kindergarten. Das war mir so klar, dass da Fragen kommen werden. Ich verliere mein Haar natürlich. Also wie soll ich das bei meine Haare gegenüber meine Brust?
Mhm.
Waren super lang zu dem Zeitpunkt. Damit konnte ich nicht mich verbergen oder so tun, als ob nichts wäre. Auf gar keinen Fall. Das war das absolute Outing.
Mhm.
Und ganz, ganz wichtig. Es durfte für mich auch gar kein Tabuthema werden. Ich habe es auch bei meinen Töchtern einfach benannt und ausgesprochen, wie das heißt, weil ich kann es nicht anders nennen. Und dann kommt jemand und spricht darüber, die schnappen das auf und fragen sich, was ist das jetzt für ein neuer Begriff? Also die waren da aufgeklärt, ja.
Ja, na klar. Und ich finde, das ist ja auch Ehrlichkeit. Also die merken das ja im Zweifel, wenn du nicht ehrlich bist, ne?
Natürlich.
Und damit verunsicherst du die ja noch mehr, als sie so ohnehin schon verunsichert sind, wenn die Mama krank ist.
Genau. Und deshalb war das für mich seit Anfang an ein Thema, mit dem ich sehr, sehr offen umgegangen bin. Und da ist es mir dann nicht schwer gefallen, tatsächlich das so zu benennen. Ich hatte im Kindergarten ein Outing, weil ich bei meiner Lieblingsfriseurin war. Die hat mir die Haare abrasiert. Da wollte ich schon Unterstützung, aber ich wollte es noch selbstbehauptend entscheiden dürfen, diese Haare abzunehmen. Genau, und zwei Tage später war im Kindergarten Weihnachtsbazar. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe das total vergessen. Wollte meine Kinder vom Weihnachtsbazar abholen und gefühlt alle Eltern waren da. Ich habe meine Mütze abgenommen und dann war der große Aha-Moment bei vielen, die ja, verstanden haben, woran das liegen könnte. Und dann war auch das klar. Das konnte ich nicht planen, das ist passiert.
Aber im Grunde hast du ja dann auch nur gute Erfahrungen damit gemacht, dich so echt zu zeigen, wie du bist in dem Moment, oder?
Absolut, ja. Tatsächlich.
Ja, finde ich voll schön. Ich finde das auch gerade für Kinder auch total wichtig, weil wenn ich mir, darüber unterhalte ich mich öfter mal mit meiner Tochter, wie unecht so viele Sachen geworden sind. Und ich finde, wie schön ist es doch, wenn man einfach authentisch man selbst sein darf.
Ja, absolut.
Also unabhängig jetzt von der Erkrankung. Ich meine grundsätzlich, ne, das ist einfach, dass ich finde, dass man das auch seinen Kindern vorleben sollte, gerade Mädchen.
Ganz, ganz wichtig. Meine Töchter fragen mich auch, warum ich mich eigentlich jeden Morgen schminke. Genau. Was sage ich denn da? Ich fühle mich damit wohler tatsächlich. Und ich kann mich ganz genau daran erinnern, wie ich meine Mama das vor vielen, vielen Jahren als Kind gefragt habe. Warum schminkst du dich eigentlich? Das ist wie eine Maske. Das ist ein anderer Mensch. Du gehst raus und siehst anders aus. Mit den gemachten Wimpern heutzutage noch viel mehr. Aber auch mit einer normalen Wimperntusche. Und das ist halt angemalt. Ja. Ich fühle mich damit wohler, aber ich kann auch ohne rausgehen. Trotzdem ist es dann meistens so, dass sich dann jemand anspricht und sagt, heute schaust du aber krank aus oder du bist bestimmt noch müde. Also das ist halt dann auch anders. Ja. Und dann denken wir, oh Gott, also morgen schminke ich mich wieder.
Ja, aber also meine Tochter schminkt sich gar nicht, überhaupt null.
Wow, mit 15, sehr cool.
Ja, ist eigentlich auch ein bisschen untypisch, ne? Aber ich schminke mich auch jeden Tag. Und ich fühle mich auch manchmal stärker, wenn ich irgendwo hingehe und ich bin geschminkt.
Ja, gefasster.
Ne, total. Ja, ich glaube, darüber dürfen wir alle mal nachdenken, warum wir eigentlich versuchen, immer uns zu optimieren.
Ja.
Okay, zurück zu deiner Erkrankung. Du hast das also ganz offen kommuniziert. Du hast ein ganz starkes Netz um dich gespannt bekommen, was ich wirklich so schön finde. Hast du denn geschafft, dich damit aus diesem Loch, in dem du dich dann im Herbst 25, also letztes Jahr, befunden hast, wieder so ein bisschen rauszuholen?
Ich meine, durch meinen stabilen Alltag, ja. Auf jeden Fall. Seinen Sport nachzugehen, Rituale weiterhin zu pflegen. Natürlich habe ich meine Töchter. Ich muss morgens aufstehen. Und das ist gut für mich während der ganzen Zeit auch gewesen. So, ich konnte mich gar nicht in diese Erschöpfung komplett reinknien und davon überdecken lassen und das über mich ergehen, sondern ich musste aufstehen. Meine Kinder waren da und das hat mir ganz viel Kraft auch gegeben. Das war super wichtig, meinen Hintern wieder hochzukriegen am nächsten Tag.
Ja, ja. Wie sind dann deine Kinder damit umgegangen, mit dir und deiner Erkrankung? Hast du irgendwie eine Veränderung bemerkt?
Wir sind uns noch näher gerückt, das schon. Wir haben vorher allein zum Beispiel in ihrem Bett geschlafen, während meiner Trennungszeit, als ich ausgezogen bin und so weiter. Also immer allein im Kinderzimmer. Jetzt schlafen sie, glaube ich, seit einem Jahr bei mir im Bett. Und das genießen wir drei total. Letztendlich weiß ich, sie können es auch anders, ganz klar. Aber das hat sich vor einem Jahr so eingeschlichen. Und ich glaube, das hatte ich damals halt auch ja so angenommen, weil ich wollte, dass sie eben die Nähe von mir, meine Anwesenheit ganz klar wahrnehmen.
Ja.
Und sonst waren sie aber, fand ich, und es wurde mir vom Kindergarten eben auch erzählt damals, sorgenfrei. Ich bin damit so offen und klar umgegangen. Sie haben mit mir ganz viel Bücher gelesen. Das war wunderschön, die Themen wirklich anzunehmen, darüber zu sprechen. Wie gesagt, kein Tabu draus zu machen, offen auch zu reden, was ich mir wie vorstelle oder was meine Töchter sich wünschen. Du hattest vorhin gefragt wegen der Brust. Sie wollten natürlich eine Mama mit Brust haben. Das ist einfach das Bild, das sie von mir hatten. Sie wünschen sich auch jetzt, dass die Mama wieder lange Haare hat, obwohl sich meine Haarstruktur komplett verändert hat. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Und sie wünschen sich trotzdem die langen Haare zurück. Das ist schon das Bild, was sie halt noch von mir haben, obwohl ich mich so verändert habe.
Mhm. Ja.
Und das möchte ich schon auch unterstützen. Ich habe meine eigenen Erfahrungen machen dürfen und die waren alle überhaupt nicht nur schlecht. Ich fand es gigantisch, die Haare abgerasiert zu haben, diese Erfahrung zu machen, wie gut sich das angefühlt hat. Eine Glatze zu tragen, hätte ich mir niemals vorgestellt.
Echt, ja. Krass.
Wahnsinn.
Ja, schön, dass du das erzählst.
Das war fantastisch. Ich bin damit auch abends weggegangen, hatte die Glatze und habe mir dann noch Glitzer drauf geschmiert beim Feiern. Und ich habe immer wundervolle Rückmeldungen, vor allem von jungen Frauen auch bekommen, die gesagt haben, hey, cooler Style. Sehr cool, dankeschön. Es hat Spaß gemacht, diese Erfahrungen auch bekommen zu dürfen. Diese, ja, auch ganz, ganz klar sekundärer Krankheitsgewinn, wenn sich Menschen um einen kümmern möchten, da sind. Meine Mama mir Essen vorbeigebracht hat. Das war schön. Das war liebevoll von meinem Umfeld.
Ja. Naja, und vor allem weißt du, du lernst in der Zeit auch, auf wen du dich verlassen kannst, ne? Und wer an deiner Seite ist. Und das gibt dir ja auch wieder Sicherheit.
Ja.
Ne? Du warst im August fertig mit der Akuttherapie. Du warst danach nochmal mit deinen Kindern zur Mutter-Kind-Kur. Und jetzt haben wir fast, also wenn die Folge erscheint, Juli 2026. Es ist ja noch ein halbes Jahr vergangen seitdem. Was hast du in der Zeit gemacht? Hast du wieder so in deinen alten Alltag zurückgefunden? Oder was ist jetzt vielleicht auch anders?
Also mein alter Alltag besteht noch nicht. Der wird auch noch eine Weile nicht bestehen, weil ich seit einem Jahr jetzt auch schon die Antikörpertherapie bekommen und zur Meta-Infusion, das heißt vorbeugend zur Osteopathie, Osteoporose, damit ich keine Osteoporose bekomme. Und das sind fortlaufende Therapien. Die eine Antikörpertherapie bekomme ich alle 3 Wochen, zur Meta bekomme ich alle 4 Wochen und beides ist jetzt der Stand für immer wegen der Metastasen.
Okay. Mhm.
Und das bedeutet einfach noch einen Rhythmus fortlaufend im Alltag auch durch Infusionen und Termine, wo ich ausfall, wo ich nicht arbeiten gehen könnte oder einfach tatsächlich da sein, wo ich möchte, konstant. Mhm. Und das möchte ich meinem Arbeitgeber und meinen Klienten, ich bin im Behindertenbereich selber tätig, auf jeden Fall bieten, ohne eine Unsicherheit, komme ich nicht, vielleicht, ja, nein, das geht nicht, in einen Bereich, wo man mit Menschen arbeitet und Beziehungsaufbau betreibt.
Hm. Du hast eben gerade nochmal die Metastasen angesprochen, das wollte ich dich vorhin schon fragen. Du hast ja erzählt, du hast Metastasen in den Knochen. Da wird jetzt bis auf die Therapie, von der du eben gesprochen hast, nichts weiter gemacht?
Die sind durch die Bestrahlung praktisch eingekastelt, wie in einem Gefängnis. Die können da jetzt wohl nicht ausbrechen und sich auch nicht vermehren.
Aha.
Die sind praktisch still. Und ich bin auch da natürlich weiterhin in Kontrollterminen, um zu gucken, ist noch was, kommt was Neues.
Mhm.
Wie auch immer, die Brust ist sauber, da passiert jetzt nichts mehr.
Mhm.
So, ja. Der Hauptherd ist weg.
Okay. Und du kämpfst jetzt quasi für die Operation der zweiten Brust?
Mhm.
Das kann man als Kampf bezeichnen, oder?
Ja, es ist jetzt der zweite Widerspruch, den ich eingelegt habe.
Oh, ja.
Genau.
Du warst ja in diesem Jahr beim Schön und Stark Foto-Event. Darüber würde ich gerne nochmal mit dir sprechen.
Sehr, sehr gern.
Weil du hattest erzählt, du warst in Berlin und hast dich mit den Frauen vom Busenkollektiv getroffen, weil du vorher auch noch nie eine Frau gesehen hattest, die sich jetzt für eine Ablatio entschieden hat.
Richtig.
Wie war das denn für dich, zum Foto-Event zu kommen und selbst deinen Körper zu zeigen? Weil für jeden, der das nicht weiß, beim Schön und Stark Foto-Event fotografiere ich eine Gruppe von Frauen nur mit einem schwarzen Slip bekleidet in der Natur. Und nicht immer ist es ja so, dass man sich so zeigt anderen.
Ja, damit habe ich tatsächlich absolut kein Problem. Ich fühle mich mit meinem Körper sehr, sehr rund und wohl. Konnte mich auch durch die Augen anderer während der Zeit sehen und habe einfach so viele positive Rückmeldungen bekommen. Ich war da sehr gestärkt, auch in meinem Selbstbild. Das war ganz toll von außen. Und ja, oder als ich Tücher getragen habe, das hat sich alles immer wirklich gut angefühlt. Und deshalb, ich wurde in Bad Oeyxen auf der Reha, zu der ich jetzt auch noch war, von meiner Brustschwester angesprochen, die deinen Kontakt hatte und ein Bild von dir in ihrem Büro hängen hat, angesprochen, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, bei dir wäre noch ein Platz frei und da könnte ich doch teilnehmen.
Schön. Und für dich war das gleich auch eine Option, also zu uns nach Brandenburg an der Havel zu kommen?
Zu 100%, ja.
Voll schön.
Ich habe noch vor Ort den Zug gebucht und mich bei dir gemeldet.
Ja. Und wie war das dann, dich, fast nackt mit anderen Frauen fotografieren zu lassen?
Sehr, sehr entspannt vor Ort. Durch die Frauen an sich, vor Ort durch dich, durch das, was du dort bereit gibst und machst, war das einfach rundum Wohlfühlen. Ich konnte mich da total drauf einlassen, durch euer Rahmenprogramm auch. Das ist sehr, sehr einzigartig war. Wir erinnern uns, genau. Und das war total natürlich. Ich habe da auch nicht performen müssen an dem Tag. Du hast die Stimmung ja auch mit eingefangen.
Mhm. Ja. Also es war gar nicht so, dass du irgendwie dich nackt gefühlt hast?
Mhm.
Also nackt, wenn man das jetzt gleichsetzt, vielleicht auch mit verletzlich und schutzlos?
Nein, gar nicht.
Mhm.
Sehr gestärkt.
Und ich finde auch immer, wenn man dann auch die anderen Frauen dabei hat, die ja auch ihre sichtbaren Zeichen einer Krebstherapie tragen, das verbindet auch nochmal, oder?
Ja, es macht es tatsächlich natürlich. Und ich konnte aber auch im letzten Jahr zum Beispiel in die Sauna gehen und solche Dinge wieder machen. Da hatte ich vorher keine übermäßige Scham und die habe ich jetzt weiterhin nicht, weil ich mich wohlfühle in einer Frauensauna. Mhm. Weil ich auch dieses Bild in die Gesellschaft rücken möchte. Ich finde, es darf gesehen werden. Und nicht die Frauen ohne Brust müssen zu Hause sitzen und nur noch in die Badewanne, wenn sie eigentlich Hitze mögen. Ja?
Ja.
Das darf gesehen werden.
Genau, und wenn es gesehen wird, dann wird das vielleicht auch ein Teil so der Realität. Ne? Dann ist es nicht mehr so was super Seltenes, wo man im Zweifel drüber stolpert.
Ganz klar. Und ich habe auch schon eine noch jüngere Frau als mich in der Sauna gesehen, mit 22, beide Brüste weg, beide aufgebaut, mit Narben sichtbar. Sie war wunderschön. Wir haben uns unterhalten, sind sofort ins Gespräch gekommen und fanden uns beide so bestärkend, dass wir uns getraut haben, dorthin zu gehen in die Sauna.
Ja, oh, wie
sehr sofort toll. Gut angefühlt.
Ja. Hast du denn jetzt auch in deinem Alltag Kontakt mit anderen Frauen, die auch Brustkrebs hatten? Also zum Beispiel gehst du zur Selbsthilfegruppe oder so?
Ja, ich bin in einer Selbsthilfegruppe, die hat sich jetzt verändert und wird anders benannt. Letztendlich haben wir den Austausch, ja, hier in Nürnberg auf jeden Fall. Bei mir im Chor ist auch eine betroffene Frau, die seitdem offener drüber sprechen kann, wie es ihr geht, was mich sehr glücklich macht und da haben wir immer einen guten Austausch. Ja.
Ja, ganz wichtig. Das heißt, bei dir kehrt jetzt so ein bisschen Ruhe ein?
Wenn die Bürokratie von meinem Schreibtisch weggearbeitet ist, bis zu welchem Zeitpunkt das der Fall sein wird. Da kommt immer was rein. Letztendlich sollte es ruhiger werden dürfen. So, und es ist viel Selbstfürsorge weiterhin. Ich habe heute schon bei der Apotheke angerufen, weil morgen die nächste Infusion stattfindet. Darum muss ich mich selber kümmern, dass das morgen da ist, das Medikament. Ich muss mich einmal im Monat weiterhin über die Praxis krank melden. Das ist bei einer chronischen Erkrankung ziemlich dämlich, finde ich, weil ich könnte mich dann vielleicht irgendwann mal gesund melden. Das fände ich besser.
Ja.
Und ansonsten bin ich halt momentan fortlaufend krank geschrieben. Ich bekomme jetzt seit 6 Wochen Jobcenter-Leistungen, darum musste ich mich kümmern. Übergangsgeld vorher bei der Reha und so weiter. Das bleibt alles nicht aus. Und vor allem ist das ja tägliches Hirntraining nach einer Chemotherapie, auch sowas im Alltag stemmen zu können.
Ja. Aber du bist auch ein Mensch, der immer noch irgendwie was Positives rauszieht, oder?
Ja. Darf ich sein?
Ja, voll schön. Liebe Miriam, gibt es etwas, was du zum Ende unserer Folge noch vielleicht der ein oder anderen Hörerin mitgeben möchtest?
Ganz wichtig finde ich immer bei allen Ärzten häufig nachzufragen, warum zu fragen. Die Frage stellt man sich dann häufig alleine zu Hause und bekommt keine Antwort mehr. Unbedingt warum fragen, bis man es verstanden hat. Ganz, ja. Ganz wichtig. Ich durfte lernen von meinen Freundinnen, von den Frauen aus dem Chor, von fremden Menschen Hilfe anzunehmen, von wahnsinnig tollen Stiftungen. Die würde ich auch gerne weitergeben bei Interesse. Ich habe so viel Hilfe und Unterstützung erleben dürfen und ich durfte lernen, dazu Ja zu sagen, voller Dankbarkeit und Demut auf jeden Fall, aber das annehmen dürfen.
Ich verlinke das sehr, sehr gerne in den Shownotes und ich stelle auch sehr gerne den Kontakt zu dir, liebe Miriam, her.
Gerne.
Wenn du, liebe Hörerin, dir schon lange einmal Bilder von dir wünschst, die deinen Blick auf dich selbst verändern dürfen, dann begleite ich dich gerne auch fotografisch. Ganz neu sind meine Schön und Stark Gruppenshootings. Du kannst dich gemeinsam mit Freundinnen anmelden oder auch allein kommen und ich stelle dann kleine Gruppen mit bis zu 5 Frauen zusammen. Es wird gelacht und geredet, fotografiert und oft entstehen dabei ganz besondere Bilder und ganz besondere Begegnungen. So eine Art Foto-Event in klein. Alle Informationen und die aktuellen Termine findest du auf meiner Homepage. Und dir, liebe Miriam, wünsche ich von Herzen alles, alles Gute. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Ich bedanke mich ganz herzlich und warm bei dir.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.